Sebastian Hunholz, wir sprechen heute über einen Text von Jürgen Habermas aus dem Maiheft 1960 mit dem zunächst mal wenig sagenden Titel Verrufener Fortschritt, verkanntes Jahrhundert zur Kritik an der Geschichtsphilosophie. Normalerweise ist die Standardfrage zur Einleitung, warum dieser Text, die kann man sich in diesem Fall fast deswegen sparen, weil es allzu viele Gründe dafür gibt. Es ist nun mal ein ausgesprochen berühmter und oft kommentierter Text. Vielleicht zunächst mal, um was handelt es sich? Es ist eine Dreierkritik, also drei Bücher werden rezensiert, augenscheinlich. In Wirklichkeit wird eines nur kurz genannt, um die beiden anderen zu rahmen. Was macht diesen Text heute noch lesenswert?
Also vielleicht kommen wir zu dem Titel, der gar nicht so unscheinbar ist und eine bestimmte Strategie im Hintergrund auch hat, später nochmal zurück. Es handelt sich ganz zweifellos, jedenfalls von dem, was ich bisher so kennengelernt habe, um eine der bekanntesten und einflussreichsten Rezensionen, wenn es eine Rezension ist. Es ist ja zugleich auch ein Rezensionsessay. Und das nimmt mehrere Textschichten über verschiedene Jahrzehnte an. Also wir reden sozusagen jetzt über einen Originaltext, der dann aber gewisse Spuren hinterlässt. Und was diesen Text lesenswert macht, ist aus meiner Perspektive mindestens dreierlei. Zum einen ist der Autor Jürgen Habermas zum damaligen Zeitpunkt noch nicht der Jürgen Habermas, den wir heute kennen. Vereinfacht gesagt, wir sind jetzt im Jahr 1960 und nicht im Jahr 1962. Das heißt, der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist noch nicht erschienen. Aber das Buch, das Habermas hier hauptsächlich bespricht, nämlich Reinhard Koselleks Dissertation Kritik und Krise, die 1953 fertig vorlag, aber in veränderter Form erst 1959 erscheint, hätte ja ebenfalls Strukturwandel der Öffentlichkeit heißen können. Denn um vielleicht nicht spezifisch den Begriff, aber um die Frage, was ist Öffentlichkeit unter Demokratisierungsbedingungen eigentlich, was kann sie sein und wo liegen ihre Defizite, ihre vielleicht auch aufklärerischen und aufgeklärten oder postaufgeklärten Fallen. Um diese Diskussion geht es. 68 steht langsam vor der Tür. Mindestens hintergründig in Habermas Besprechungsabhandlung auch. Und dieses Thema ist nicht nur klassisch, sondern auch heute noch relevant, weil die Frage, was ist Öffentlichkeit, vielleicht auch, was ist der Strukturwandel der Öffentlichkeit, beschäftigt uns ja alle. Stichwort Populismus können wir in den Raum werfen, viele andere auch. Und könnten eigentlich auch nochmal darauf verweisen, dass Habermas ja gerade noch so eine Art Spätnotiz zum Strukturwandel der Öffentlichkeit publiziert hat. Das macht sicherlich auch jenseits der konkreten Frage, welche Bücher Habermas wie bespricht, die Thematisierung von Öffentlichkeit als Konzept und als Möglichkeitsraum heute noch relevant. Es gibt aber eine zweite Dimension, die ich stärker kontextualistisch interessant, eigentlich sogar sehr faszinierend finde an diesem Text, nämlich rückblickend, intellektuellen geschichtlich, könnte man annehmen oder den Eindruck gewinnen, dass sich hier eine neue Generation, eine erste wirkliche bundesrepublikanische Generation der Bonner Republik die Bühne bereitet. Habermas hat später selbst gesagt, dass er zu dem Zeitpunkt, als er diesen Text schreibt, in dem er ja eher wieder journalistisch unterwegs ist und nicht so sehr wissenschaftlich, den Eindruck hatte, dass die begabtesten Köpfe dieser Generation von Koselleck etwas älter, aber dieses etwas älter macht den entscheidenden Unterschied, weil es der Unterschied ist, steckte ich in Uniform und war im Krieg oder war ich nur Flakhelfer und andere Unter- und Jungorganisationen im Nationalsozialismus, also war ich an denen beteiligt. Also dieser minimale Altersunterschied von einigen Jahren macht für die beiden halt einen Unterschied. Und der etwas jüngere Habermas fürchtet, dass die brillantesten Köpfe dieser Generation um Koselleck in ein, wie Habermas das nennt, neukonservatives, neokonservatives, das heißt in dem Fall schmidtianisches, und damit haben wir das Enfant terrible ja schon im Raum, Lager abdriften. Und darauf will er hinweisen. Und diese Furcht, wenn man das erstmal so knapp fassen will, ist auch nicht ganz ohne Rechtfertigung. Und das kann man vielleicht an ganz einfachen Beispielen erstmal festmachen. Carl Schmitt schafft es mit einem großen Artikel in Die Zeit. Das löst einen Skandal aus. Carl Schmitt ist hintergründig ein Berater, ein wissenschaftlicher Berater in seinem San Casciano, in seinem Exil, vieler junger und alter Eliten der sich langsam konsolidierenden Bundesrepublik. Er inszeniert sich als dieser stille Berater durchaus auch so halb öffentlich, in so einem Halbarkanum. Und damit ist wieder eine bestimmte Form von Öffentlichkeit und Möglichkeitsräumen von Öffentlichkeit adressiert. Und vielleicht der letzte Punkt, der tatsächlich auch heute noch neben dieser reinen intellektuellen und Diskursgeschichte der alten Bundesrepublik, der sich konsolidierenden Bundesrepublik, relevant ist, die Frage, welche Bedeutung Schmitts vielfältiges Werk für die Bundesrepublik, für ihre Verfassungsgeschichte, für ihre Öffentlichkeitsgeschichte, für ihre intellektuellen Geschichte hat, ist bis heute ja nicht abgeräumt. Und das sehen wir an einem ganz simplen Umstand, nämlich wir begehen dieses Jahr den 100. Geburtstag von Reinhard Koselleck. Und er ist, wie ein neuerer Biograf zu Recht sagt, mit dem Vorwort, dass er über Kritik und Krise schreibt, hat er sich eigentlich selber eine Falle gestellt. Er ist nicht reingetappt, er hat sich selber eine Falle gestellt, nämlich mit diesem Vorwort und dann spätestens mit dieser sehr einflussreichen Rezension von Jürgen Habermas wird Kritik und Krise nahezu ausschließlich durch die schmidtianische Brille gelesen. Und Koselleck war dann bis zu seinem Tod im Jahr 2006 über 4 Jahrzehnte damit beschäftigt, das irgendwie zu versuchen, richtig zu stellen, ist nie gelungen. Er ist immer durch diese schmidtianische Brille gelesen.
Die kannten sich zum damaligen Zeitpunkt, die beiden?
Carl Schmitt und Reinhard Koselleck oder Jürgen Habermas?
Habermas und Koselleck.
Die sind sich, so viel ich weiß, zum Abfassungszeitpunkt noch nicht begegnet, aber kurze Zeit später, und zwar, wenn ich das vielleicht erstmal nur in 2, 3 Sätzen ausführen darf, in diesem vibrierenden Heidelberger Raum, also der umtriebene Mythos Heidelberg spielte für dieses, ich sag jetzt mal, neuschmidtianische, junge, vielleicht liberal-konservative Lager um den jungen Koselleck und die Seinen. Da spielte Heidelberg eine bedeutende Rolle, eine große Reihe von Intellektuellen, nicht nur aus dem schmidtianischen Raum, sondern auch Vertriebene, Zurückgekehrte und so weiter, waren sozusagen allpräsent und für Koselleck als Studierender auch sehr prägend. Und nicht zuletzt auch Figuren wie Karl Löwit und Gadamer. Und Gadamer verschafft Jürgen Habermas nach durch bestimmte Umstände, und weil Habermas erkennbarerweise ein Genie war, unmittelbar nach der Habilitation, glaube ich, ein Extraordinariat in Heidelberg. Und spätestens in dem Zuge lernen sich Koselleck und Habermas genauer kennen. Es findet so ein kollegialer, von Freundschaft darf man nicht sprechen, glaube ich, aber eine kollegiale Annäherung statt. Und wenn ich das jetzt so in dieser, also man trifft sich im Familienkreis und so, es kommt aber relativ schnell zu Überwerfung, unter anderem wegen dieses kleinen Generationenshifts, also für Koselleck und seine Selbstdarstellung schon als jüngerer Gelehrter muss der Krieg allgegenwärtig gewesen sein. Und egal, mit wem ich heute über Koselleck, die ihn selber erlebt haben, beobachtet haben, seine Schülerinnen und Schüler waren, spreche, Krieg ist eigentlich nicht nur im Werk immer Thema, sondern ist allpräsent in jeder Konstellation bei Gesprächen, Abendrunden und so weiter. Und das ist Habermas, wie er mehrfach an verschiedenen Stellen geäußert hat, immer aufgestoßen. Und zwar eben nicht nur aus politischen Gründen, ja, sondern das ist auch als Themenkomplex vielleicht Trauma und so weiter relevant. Und jetzt vielleicht einen Punkt noch in diesem Heidelberger Zusammenhang. Der Habermas kriegt also ein Extraordinariat und jetzt steht die Abfassung und die Publikation von Strukturwandel der Öffentlichkeit im Raum. Und wir müssten vielleicht auch über diese Titel, ich hatte das schon angedeutet, noch ein wenig sprechen. Aber der Umstand, dass Kritik und Krise ja auch gut Strukturwandel der Öffentlichkeit heißen könnte, hat auch eine inhaltliche Tiefendimension, denn der Strukturwandel von Habermas, der im Nachhinein immer mit der Brille auf 68 hingelesen wurde, ist in der meines Erachtens etwas aufmerksameren und weniger nur historischen, stärker rein kontextualistischen und inhaltsfokussiert hermeneutischen Interpretation ein Werk, das als Antwort auf Kritik und Krise, als Gegenschrift auf Kritik und Krise verstanden werden kann. Und so nimmt es vielleicht nicht Wunder, dass in dieser Konstellation 1961-62 in Heidelberg die Ehepaare Habermas und Kozelek aufeinandertreffen und Kozelek den Vorwurf gegen Habermas offensiv erhebt, dass Strukturwandel der Öffentlichkeit ein Plagiat von Kritik und Krise sei. Was dafür spricht oder nicht, können wir vielleicht noch besprechen, ja. Aber die Konstellation ist ja erstmal dramatisch genug.
Was ja aber sozusagen eigentlich nur auf das historische Material als solches zutrifft, weil es ja eben tatsächlich thetisch genau dagegen gearbeitet ist.
Ja, dem würde ich völlig zustimmen, was jedenfalls vieles an Material, an Quellenlage angeht. Die Interpretationsrichtung ist, was für eine Ironie, also der Originaluntertitel von Kritik und Krise ist ja Dualismus und später in der Publikationsfassung wird das in Pathogenese der bürgerlichen Welt verändert. Und genau dieser Dualismus, den Kozelek in Kritik und Krise, vermutlich müssten wir noch drüber sprechen, was Kozelek meint, was Kritik und Krise eigentlich war als Schrift und nicht, was Habermas in dieser Rezension behauptet hat, was Kritik und Krise sei und mit welchen Intentionen er das gemacht hat und so weiter. Aber das erstmal an den Rand gestellt, liegt eine gewisse Ironie, aus meiner Sicht nicht zu übersehende Ironie darin, dass dieser Konflikt, den ich gerade angedeutet habe, der zu einem gewissen Zerwürfnis führt, das auch, glaube ich, tiefer reicht, als man das in einigen Sätzen andeuten kann, aber da Habermas sich häufig drüber geäußert hat, kann ich das auch beiseite stellen. Die nicht zu übersehende Ironie liegt, glaube ich, darin, dass mit diesem Zerwürfnis zwischen dem nicht mehr ganz so jungen Kozelek und dem aufstrebenden Superstar der zweiten Generation der kritischen Theorie Frankfurter Schule, Jürgen Habermas, genau dieser weltanschauliche, geschichtsphilosophische Dualismus, den Kozelek in Kritik und Krise kritisiert, wieder aufgerufen wird. Und der ist dann am Abendbrottisch, wenn ich das jetzt mal so zuspitze.
Aber können wir kurz noch über Hanno Kesting sprechen, ja. Den dritten im Bunde?
Ja. Es gibt auch noch einen vierten, aber da wurde, glaube ich, völlig zu Recht gesagt, Habermas nimmt den als Strohmann. In der Original, im Merkur erschienenen Rezension wird dieses Buch kurz aufgerufen. Das hat nichts mit diesem Schmidt-Kreis dieser vibrierenden Heidelberger Zeit Anfang der 50er Jahre zu tun. Und entsprechend ist dann eben auch in den Wiederveröffentlichungen dieses Rezensionsaufsatzes oder Essays von Jürgen Habermas die dritte Rezension verschwunden und nur noch Reinhard Kozelek und Hanno Kesting spielen eine Rolle. Wenn ich das vielleicht nochmal, einfach um es abzukürzen und etwas mit Assoziationen zu belegen, an den Titeln festmachen darf. Der Hanno Kesting schreibt, ich habe sie auch mal mitgebracht, parallel zu Kozelek, in Austausch mit Kozelek und mit einem Dritten wiederum im Bunde, dieser jungen, ich würde mal sagen, Schmidt-Gang in Heidelberg, nämlich Nikolaus Sombart, dem Sohn von dem Sombart. Also die alle schreiben an weltbürgerkriegerischen Themen und machen unterschiedliche Arbeiten daraus. Und die Arbeit von Hanno Kesting erscheint dann eben unter dem Titel Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg. Diese Titel sind eigentlich über die Bücher hinweg austauschbar, würde ich jetzt mal etwas zuspitzen. Also dieser Titel könnte auch auf Kritik und Krise stehen und der in meinen Augen erstmal nichtssagende Titelkritik oder wenigsagende Titel Kritik und Krise könnte auch auf dem Kesting stehen. Und mit dem Sombart verhält sich das nochmal recht eigen. Also die schreiben und arbeiten halt in diesem Kontext. Und zwischen Sombart moderiere ich jetzt mal sozusagen ab, ja, weil das für die Rezension ja von Habermas auch nur relevant sein soll. Zwischen Kesting und Kozelek läuft, würde ich sagen, eine Art historische Arbeitsteilung. Kozelek sagt selbst, er vermisst den Vorraum des Weltbürgerkriegs. Wie konnte es durch die Bewegung zur Aufklärung hin, sagen wir spätes 16. Jahrhundert. Erster massiver Höhepunkt bei Thomas Hobbes. Absolute Rationalisierung der Philosophie, individualistisches Weltbild, methodologischer Individualismus, Vertragstheorie, also aufkommender Liberalismus gewissermaßen. Ja? Bis hin dann eben zu Kant. Wie kann es in diesem Vorraum der Aufklärung eigentlich zu einer unbeobachteten, aus Koselleks Perspektive unbeobachteten Radikalisierung kommen, die die Politik und das Politikverständnis des europäischen Bürgertums, jedenfalls vor allem des kontinentalen europäischen Bürgertums, in einer Art und Weise moralisiert, bei der gar nicht mehr auffällt, dass diese Moralisierung eigentlich politische Konsequenzen hat. Also dass die moralischen Ansprüche und die moralischen Gewissheiten und Diskussionsforen eigentlich hochpolitischen Charakter haben, aber als solche gar nicht reflektiert werden. Also mit Carl Schmitt gesagt gewissermaßen, man hat keinen Begriff des Politischen, ja? Keine Reflexionsebene des Politischen. Das ist der Vorraum dieses Aufklärungsprozesses, von dem Koselleck behauptet, er mündet in eine gewalttätige Revolution von 1789 ein. Und an der Stelle möchte ich eben, also ich, Koselleck, Stopp machen, weil ich ja die Radikalisierungsbedingungen schon erzählt habe. Und der Rest ist jetzt sozusagen eine große, global ausgreifende Terrorgeschichte, die von der Französischen Revolution ihre Blutspur über alle Kontinente zieht, 1917 eine Zwischenstation macht, 1933 eine weitere Zwischenstation macht und so weiter. Und diese gewissermaßen jetzt nur noch Nachgeschichte des von Koselleck vermessenen Vorraums ist das, was Hanno Kesting untersucht. Also das ist das, was ich mit Arbeitsteilung
meine. Und es handelt sich da um einen Verhängniszusammenhang. Das ist also die, ja. Das geht auf ein revolutionäres Ereignis zu und das ist kein Zufall, ja. Sondern strukturell bedingt und ja. Das öffentliche Raisonnement hat daran einen maßgeblichen Anteil.
Ja, aus Koselleks Perspektive unbewusster Art, eben in Ermangelung von der bürgerlichen Fähigkeit, sich in politischem Denken zu schulen, sich in politisches Denken einzufinden. Das sind jetzt nicht meine Überzeugungen, sondern ich versuche gewissermaßen diese Art von Koselleks Perspektive zu reformulieren. Und aus dieser Unbewusstheit heraus ist die Aufklärung als emanzipatorischer Prozess erzählbar, aber ihre Schattenseiten, gewissermaßen das, wofür Koselleck und die Seinen dann als Vertreter der schwarzen Aufklärungsliteratur bekannt sind, diese reflexive Ebene kann nicht in Erscheinung treten, sie kann nicht bewusst werden. Und aus dieser Unvernunft, unfreiwilligen, unbewussten Unvernunft, werden dann eben die Ungeheuer geboren, der große Terror und anderes mehr. Und deshalb eben strukturelle Gewaltsamkeit, aus utopischen, unreflektierten Überschüssen, einem übermoralisierenden Anspruch und einer Unverträglichkeit dessen, wofür Habermas dann ja eigentlich im Gefolge von Kant und anderen angetreten ist, einer Unfähigkeit, Politik und Moral deckungsgleich zu machen. Ja? Wenn man nur die eine Seite denken kann, wenn ich das jetzt mal so zuspitze, dann entstehen halt immer Schlagschatten und die haben halt aus Koselleks Perspektive gewalttätige Konsequenzen. Wenn ich an der Stelle aber noch, weil wir den Aufklärungsbegriff jetzt schon im Raum haben, noch eine andere Assoziation geben darf. Warum schreibt Habermas, abgesehen davon, dass er an seiner Habilitationsschrift arbeitet, jetzt eigentlich so eine Art engagierte Besprechung, vor allem dieser beiden Dissertationsschriften, die ihm ja auch vielleicht hätten egal sein können. Es gab ja auch einige andere sehr, sehr gute Bücher und so weiter. Warum springt er da so massiv drauf an? Das schmittianische Motiv habe ich schon gesagt. Es gibt aber noch einen anderen Zweig, der sich an den Titeln ganz gut festmachen lässt. Warum dieser vordergründig nicht sehr vielsagende Titel Kritik und Krise? Nun, Koselleck hat dem Selbstbekenntnis nach Kritik und Krise ursprünglich anders nennen wollen, nämlich Dialektik der Aufklärung. Und genau das ist ja Kritik und Krise. Es ist eine schwarze Dialektik der Aufklärung. Also die nicht beobachteten, die Negativeffekte, die unbewussten, zur Gewaltsamkeit hinströmenden, zum großen Terror eskalierenden Effekte der Aufklärungsära. Das sind die Koselleck hier mit viel verschwörungstheoretischem Unterton, mit schmittianischem Pathos und anderem mehr beschreibt. Und dann stellt er eben fest, ach, es gibt ja ein Buch dieses Titels schon. Und In diesem Zusammenhang ist es dann, finde ich, nicht ganz unbedeutend, dass der junge Frankfurter Assistent, der eben als aus heutiger Perspektive als Superstar der zweiten Generation Frankfurter Schule und der kritischen Theorie gilt, völlig zu Recht gilt und damals eben Assistent bei Adorno und Horkheimer war, auch in der, vielleicht schon mit dem Anspruch, das weiß ich nicht, aber in dieser Tradition antritt und sagt, wenn da jemand sozusagen aus dem schmidtianischen Lager mit ganz anderer Intention als Horkheimer und Adorno die hatten und mit ganz anderer Intention als ich Habermas sie haben könnte, antritt und jetzt eine Dialektik der Aufklärung schreiben will und von einer Pathogenese der bürgerlichen Welt spricht, also als einer Geburt der Moderne oder der Aufklärung aus einem letztlich doch massenpsychologisch nur als Krankheit zu deutenden Bild, dann ist vielleicht der Pessimismus der ersten Generation der Frankfurter bedient, die ja eben auch keine großen Hoffnungen hatten. Aber die geschichtsphilosophische Wolte, die Habermas dann mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit betreiben wird und die auf 68 hinlenkt, ja, diese Hoffnung, die ist dann abgeräumt. Und deshalb müssen Kesting und Koselleck abgeräumt werden und diese Deutung, diese negativistische Deutung der Aufklärung.
Hat sich Adorno oder haben sich Adorno und Horkheimer dazu geäußert? Weiß man, ob sie da strategisch agiert haben mit Habermas oder wie sich das?
Weiß man wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht gerade. Also ich müsste da passen. Mir ist das, obwohl ich eine Weile damit beschäftigt bin, nie untergekommen. Und in der Zeit, in der Habermas diese Rezension schreibt, ist er ja Gefühls- und Geistesfrankfurter, aber kein Ortsfrankfurter, wenn ich das mal so zuspitzen darf, sondern eben der Heidelberger Raum, der wahrscheinlich ja auch sehr anstrengend war. Also so erste Berufung, er ist unglaublich jung, er ist gefragt, er ist politisch engagiert, er changiert vermutlich noch zwischen Journalismus und Wissenschaftsbetrieb und er ist jetzt in einem äußerst widersprüchlichen Umfeld in Heidelberg. Also sehr schön, sehr warm, neuerdings sehr amerikanisch, aber überall laufen Altnazis rum und dann laufen jetzt aber auch diese brillanten jungen Köpfe rum wie Koselleck wieder, der aus England zurückkommt und kurz danach erstmal ebenfalls auf einen, wie Habermas übrigens auch, auf einen politikwissenschaftlichen Lehrstuhl berufen wird, ja. Und kurzweilig aber eben in Heidelberg ist. Und die ganze Szene ändert sich jetzt noch. Vielleicht ein letzter Punkt dazu, der aber bedeutend, glaube ich, ist für unser Thema. Nämlich der Koselleck, auf den Habermas 1962 dann trifft in Heidelberg, ist nicht mehr der Koselleck Anfang der 50er Jahre, sondern Koselleck ist jetzt aufgesprungen auf einen sehr modernen sozialgeschichtlichen Zug, der mit dem Namen Conze verbunden ist. Und Conze ist der große Drittmittel-Strippenzieher, der dann gewissermaßen mit seiner ganzen Macht und mit seiner avancierten Sozialgeschichte das Projekt der geschichtlichen Grundbegriffe auf den Weg bringt. Und diese Konzeption der geschichtlichen Grundbegriffe, die würde ich wiederum durchaus als eine semantologische Gegenströmung zu dieser spezifischen Frankfurter Art, politische Philosophie und kritische Theorie zu betreiben, betrachten.
Die aber dann eben wirklich nicht mehr genuin schmidtianisch ist.
Nein.
Also man könnte sagen, Habermas, also Kesting ist derjenige, der nicht ankommen wird. Also wenn ich das richtig sehe, ist seine ganze Biografie, akademische Biografie, ein Unglückszusammenhang.
Ja.
Er stirbt dann sehr jung oder relativ jung.
Er verkämpft sich auch, nimmt alles zu ernst.
Ja. Wohingegen Koselleck eben die Karriere gelingt. Vielleicht nicht ganz so strahlend wie Habermas, aber vielleicht doch.
Ja, je nachdem, wie man das halt ansiedelt. Also Koselleck kriegt halt den Pour le Mérite nicht, der jetzt Habermas in der Friedensklasse wenigstens verliehen wurde kürzlich. Aber trotzdem beobachten wir jetzt hier eine intellektuelle, akademische Etablierung und Konsolidierung einer anderen Variante, einer sich selbst findenden Variante von Bundesrepublik. Und für die spielt Koselleck zunehmend ja auch eine Rolle. Also Bielefeld ist noch nicht Bielefeld, aber das steht ja sozusagen auch mit dem Projekt der geschichtlichen Grundbegriffe jetzt auch vor der Tür. Luhmann läuft sich warm und andere. Also wir bekommen jetzt sozusagen einen anderen Drive in die Sache, selbst wenn wir 68 nicht in den Raum mitstellen. Also die intellektuelle Sphäre der jungen Bundesrepublik ändert sich. Und an einer Stelle würde ich nur einen Einspruch machen, aber das würde uns zu weit, also ich will das nicht ausführen, weil uns das zu weit wegführte von der Rezension von Habermas, aber es ist für eine Gemeinsamkeit der beiden, also Koselleck, Habermas, doch wichtig. Ich würde bestreiten, dass die geschichtlichen Grundbegriffe kein genuin-schmidianisches Projekt sind. Doch, das sind sie. Aber das würde uns zu weit führen. Der Zusammenhang ist, für uns bedeutende Zusammenhang ist, glaube ich, ein anderer. Nämlich, wir haben es hier im Hintergrund natürlich mit dem Linguistic Turn zu tun. Also all diese jungen, sich etablierenden Stars, die jetzt auf Professuren rücken und das bundesrepublikanische akademische Programm orchestrieren, sind Kommunikationstheoretiker. So. Der Koselleck macht das mit der historischen Semantik, der Habermas macht das eben zunächst mit den Diskursräumen des Strukturwandels der Öffentlichkeit, geht dann aber halt eben in die bekannte kommunikationstheoretische Handlungssoziologie rein, die in den berühmten zwei Bänden halt gipfelt und eine Diskursethik begründet. Und Luhmann baut eine ganz andere Art von Kommunikationstheorie, also die Systemtheorie. Und da könnten wir jetzt noch viele andere nennen. Also gewissermaßen, die Fokussierung ändert sich jetzt, die inhaltliche Fokussierung, die methodologische Orientierung. Und die methodologische Orientierung von Koselleck bleibt eigentlich durchgehend, darf ich sagen, ich meine es aber nicht überkritisch, auch wenn ich das vielleicht kritisch meinen sollte, bleibt letztlich schmidtianisch infiziert. Denn der Begriffswandel, den Koselleck beobachtet, bleibt in dieser Grundkonstellation, ich achte auf die Konfrontationslogiken von Sprache, auch und insbesondere im Aufklärungszeitalter, gefangen. Wohingegen Habermas ja auf Sprachlogik und Kommunikationslogik im Austausch, im Diskurs abhebt und dort Aufklärungshoffnungen vermutet durch den Diskurs, durch den Konsensprozess des Austausches, wohingegen für Koselleck Sprache, Semantik immer eine Form des politischen Kampfes bleibt. Und wenn man das jetzt vielleicht einmal noch anderweitig zuspitzt und auf die Rezension von Habermas, jedenfalls den Koselleck-Teil der Rezension von Habermas, zurückkommt, dann haben wir ja noch ein weiteres Phänomen. An einer Stelle schlägt Habermas, an einer frühen Stelle des Textes, und dann werden einige Gewehrsleute aufgerufen, schlägt Habermas eigentlich richtig drauf und gibt zu erkennen, was ihn damals, er konnte ja nicht wissen, was 68 wird, oder er wusste auch noch nicht, wie sein Strukturwandel der Öffentlichkeit als Publikationsprojekt ankommt oder sowas, sondern wir sind halt im Jahr 1960 oder 1953 in Heidelberg, who knows, ja. Er schlägt drauf und gibt zu erkennen, was sein eigentliches Problem ist. Er wirft das Stichwort Anthropologie in den Raum. Und er beobachtet hier etwas, das sich im Nachhinein, also er ist ein sehr genauer Leser, er formuliert polemisch, aber er kann brillant und präzise lesen und weiß, die Spuren und die Stichworte aufzunehmen. Und er sieht, dass die gesamte Geschichtstheorie und Geschichtsphilosophiekritik, die Koselleck hier aufruft, eigentlich einen anthropologischen Untergrund hat. Und jetzt wird Habermas zu Recht kritisch und furchtsam, weil er merkt, dass, also Anthropologie kann man ja in vielerlei Hinsicht kritisch lesen, aber die philosophische Anthropologie, die kulturelle Anthropologie und die politische Anthropologie, mit der Habermas akademisch sehr vertraut ist zum damaligen Zeitpunkt, über seine Dissertation, über verschiedene berufliche Tätigkeiten und so weiter. Also Gehlen wird ja auch
ausdrücklich genannt.
Genau, also der ist sozusagen weiterer weißer Elefant im Raum, der aber jetzt im Text dann an späterer Stelle neben anderen auch genannt wird. Und der Habermas sieht etwas, von dem ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob Koselleck das zu seiner Zeit auch so empfunden hat und sich selber so interpretiert hat. Aber der Habermas sieht etwas, was im späteren Werk von Koselleck eine unglaubliche Bedeutung einnehmen wird, nämlich dass Koselleck's Historik, seine Theorie der Geschichte und der Geschichtlichkeit und der geschichtlichen Veränderung der Möglichkeitsbedingungen, dass Geschichte als Kollektivsingular auch als Beruf, als etwas, das wir machen können und dem wir nicht nur ausgeliefert sind und das wir als Geschichten aneinandergereiht erzählen können und so weiter, dass dieser Kollektivsingular Geschichte eine Möglichkeitsbedingung hat, die Koselleck anthropologisch fundiert. Anthropologisch heißt, was eint uns alle neben der Gebundenheit und Eingebundenheit in Geschichte? Wir werden geboren, wir sterben. Wir können einander umbringen, wir können erkranken, wir können und müssen zwischen Vorher und Nachher unterscheiden und wir können in dieses Vorher nicht zurück, auch wenn wir uns das denken können. Also dieser ganze Kosmos von Geschichtlichkeit, Zeitlichkeit, auch Vorstellungskraft über die Utopien, ja, die noch nicht Orte, die Traumorte, die in der Französischen Revolution, in der Aufklärungsliteratur hier eine Rolle spielen und so weiter, die haben bei Koselleck ein gewisses anthropologisches Fundament mit einem damals von Koselleck auch im Austausch mit Carl Schmitt noch anders genannten weiteren weißen, in dem Fall braunen Elefant im Raum, Heideggers Ontologie. Ja? Die ist die ganze Zeit sozusagen bei Koselleck mitlaufend. Der junge, sehr junge Habermas verdient sich ja seine ersten öffentlichen Meriten mit einem Totalverriss, mit einer Totalkritik über Heidegger. Und der junge Koselleck, als er Schmitt kennenlernt in Heidelberg Anfang der 50er Jahre, konturiert sein Projekt Kritik und Krise die ganze Zeit über den Terminus Ontologie und ontisch etc. Dahinter stecken aber letztlich anthropologische Dimensionen. Und Habermas, der eine andere Sprache, eine andere Theoriesprache, Methodensprache schon pflegt, sieht das sofort und beschreibt es in dieser Rezension ziemlich ausführlich, was das bedeuten könnte, wenn jetzt auch eben brillante, aufstrebende junge Köpfe, vielleicht sogar eben aus einem schmidtianischen Lager, man weiß es ja nicht so genau, aber Habermas gibt uns zu verstehen mit dem letzten Satz, immerhin sind wir dankbar, von so gescheiten Leuten zu erfahren, wie Carl Schmitt die heutige Lage beurteilt. Also der Satz ist aus den späteren Fassungen dieser Rezension, aus den späteren Publikationsschichten von Habermas Rezensionsessay gestrichen worden. Er hat sich auch dazu geäußert, warum er das gemacht hat. Vielleicht haben wir noch die Gelegenheit dazu. Aber sozusagen Habermas setzt Koselleck ein für alle Mal und von Koselleck nie wieder revidierbar auf dieses Gleis des Schmittianismus. Und in dieser Konstellation ist Habermas Befürchtung eben, wenn diese brillanten Köpfe jetzt gewissermaßen anthropologisch denken, schmittianisch denken und so weiter, wo sind denn jetzt wirklich die Lerneffekte und die Abgrenzungseffekte zu einer Rassenanthropologie? Ja, ich will das so fokussieren. Nicht, weil Habermas Koselleck Rassismus unterstellt. Das ist nirgends der Fall. Vielleicht unterschwellig, das kann ich nicht einschätzen, aber das lese ich da nicht raus. Aber die
Emanzipationserwartungen dämpft, oder? Ja. Also man würde dann sagen, die anthropologischen Gegebenheiten und Begrenzungen schaffen einen Rahmen, über den man dann auch nicht hinauskommen kann. Ja. Und das ist ja eine Hoffnung dieser Kommunikationstheorie, zu sagen, da gibt es ein Potenzial, das transzendieren kann.
Ja. Und Gehlen, wenn man das mit einem Satz, ich bin kein Gehlen-Spezialist, weiß Gott nicht, aber wenn man dann Habermas Befürchtung in diesem Kontext, der uns jetzt hier interessiert, einmal fokussieren will, dann haben wir mit Gehlen und Schelsky und anderen hier auch eine institutionelle Konstellation aufgerufen, in der ein in Dortmund konkurrierendes Institut für Sozialforschung gegründet wurde, das so eine Art Drehtür für Altnazis und Edelnazis eingerichtet hat, spezifisch anthropologische Grundlagen hat. Habermas sieht das ganz genau. Und beispielsweise eben Hanno Kesting heuert da als junger wissenschaftlicher Mitarbeiter an, nachdem er aus Heidelberg weggeht, und einige andere finden sich da auch ein. Also das sind sozusagen, ich spitze das jetzt mal zu, das sind weltbürgerkriegerische Zusammenhänge. Und wenn man diesen Terminus und das, was dahinter als potenzielle Kampfansage und nicht nur als intellektuelle Kritik steckt, dann könnte einem ja mulmig werden. Denn vielleicht, wir wissen das ja nicht, meinen die das ernst, dass die sich bedroht fühlen und dass die vielleicht selber auch drohen. Das wissen wir doch nicht. Ja? Und in dieser Konstellation kriegt das Ganze eben nochmal, finde ich, ein etwas stärkeres politisches Gewicht, wenn man ohne viel Bosheit zumindest erstmal den Verdacht äußert, dass diese Konfliktorientierung in der Analyse, die Kozelek und Design vermeintlich mit his master oder their master's voice, ja, also am Gängelband, Marionetten am Gängelband von Carl Schmitt und so weiter, formulieren, dass diese Konfliktorientierung, die dem Habermaschen Konsens und das Kursmodell, wie wir es dann später kennen und so weiter, ja massiv entgegensteht, dass die ernst gemeint sein könnte, dann versteht sich vielleicht irgendwie dieser Impuls auch, möglichst früh jetzt einmal draufzuhauen, damit alle hinschauen, deutlicher. Und so viel ich weiß, darüber könnten Sie aber natürlich viel genaueres sagen, so viel ich aus der Literatur weiß, gibt es ja eine sehr viel härtere Fassung nochmal dieser Rezension, die dann aber bei Ihnen nicht veröffentlicht wurde, sondern Habermas musste die sozusagen noch entschärfen. Und wenn das, was wir hier vorliegen haben, die entschärfte Variante ist, dann würde ich sehr gerne halt das Original mal lesen, aber das ist meines Wissens bisher nicht gefunden worden, wohingegen die späteren Schichten vielleicht noch thematisierungswürdig sind. Die sind nämlich, finde ich, sehr interessant. Titel ändern sich, Inhalte ändern sich und so weiter.
Leider ist das Redaktionsarchiv dieser Jahre schon in Marbach, aber wir werden es versuchen, mal auszugraben. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ausgesprochen interessant.
Ja. Ich danke.